von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich riesig, Sie nach so langer Zeit mal wieder von Angesicht zu Angesicht sehen zu dürfen. Es ist einfach schön. Ja, was sagt man, wenn man nach so vielen Wochen endlich wieder einmal eine Bibelstunde hält und endlich mal wieder eine stattfinden kann? Wie beginnt man am besten? Und ich bin einfach zu dem Schluss gekommen, einfach Danke zu sagen. Danke, dass wir wieder zusammenkommen können. Danke auch für manche Hilfe, die wir in den vergangenen Wochen erlebt haben. Zum Beispiel auch für fleißige Hände, die uns diese neuen Kleidungsstücke genäht und zur Verfügung gestellt haben. Ja, auch für die moderne Technik, die es möglich gemacht hat, in den zurückliegenden Wochen auch schon Bibelstunden zum Hören anbieten zu können. Und vor allem danke unserem Herrn, der in der ganzen Zeit bei uns war, der uns bewahrt hat, der uns getröstet hat, ermutigt hat, durchgetragen hat. Und danke Ihnen, dass Sie es heute gewagt haben, unter so ganz anderen veränderten Umständen hier zu uns zu kommen. Über dieser Woche steht ein Wort, das Jesus 70 seiner Jünger mit auf den Weg gegeben hat, als er sie je zu zweien aussandte in Städte und Dörfer in Galiläa. Dieses Wort steht in Lukas 10, Vers 16a und heißt: Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Dieses Jesuswort will uns sagen, wer die Botschaft Gottes durch seine Boten hören will, der verachtet gleichermaßen auch den, von dem die Botschaft ausgeht. Das ist ein ernstes Wort, das wir hören dürfen auf dem Hintergrund der Wehrufe, die Jesus über die unbußfertigen Städte Bethsaida und Kapernaum ausgerufen hat. Ein Wort, das aber auch heute noch seine Gültigkeit hat. Denn auch heute ist Gott noch in seinen Boten unterwegs, in unserer Zeit, in unserer Welt. Und wenn wir Jesus gehören, dann sind wir alle miteinander auch seine Boten. Vielleicht im ganz Kleinen, aber doch auch dazu berufen, in unserem Umfeld von dem weiterzusagen, was wir hören, was uns im Herzen ist und was uns trägt und hält. Ich möchte zum Anfang noch beten mit uns. Und Herr Jesus, wir möchten dir vor allem so von ganzem Herzen danken für alles Durchtragen durch die vergangene Zeit, für alle Bewahrung, die du uns geschenkt hast, dass du über uns gewacht hast. Aber auch danke für manche Möglichkeiten, die du gegeben hast, dein Wort in dieser Zeit auch weiterzusagen, auch zu hören. Danke für die Technik, die das möglich macht. Danke für den Evangeliumsrundfunk und seine Arbeit. Danke für viele Gottesdienste, die auch auf diese Weise übertragen werden konnten. Aber wir danken dir auch von Herzen für das Geschenk der Gemeinschaft, das du uns jetzt wieder gibst. Danke, dass du mitten unter uns bist und dass du weißt, was jedes Einzelne auch mitgebracht hat an Freud und Leid. Aber wir möchten jetzt einfach offen sein vor dir und hören, was du uns sagen willst. Amen. Ja, ich habe mich natürlich auch gefragt, was für eine Botschaft ich Ihnen heute weitergeben darf. Und wurde dabei an ein alttestamentliches Buch geführt, mit dem ich mich nun schon einige Zeit beschäftige und darüber staune, wie eine vor rund 700 Jahre vor Christus verkündigte Botschaft noch so in unsere heutige Zeit hineinzusprechen vermag. Es ist das Buch Jesaja. Und ehrlicherweise muss ich Ihnen gestehen, dass ich über viele Kapitel dieses Buches bisher auch einen großen Bogen gemacht habe. Ich kenne zwar einige markante Bibelstellen, zum Beispiel Jesaja 9, Vers 5. Uns ist ein Kind gegeben, ein Sohn, ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und auch die Aussagen aus Jesaja 53 über den leidenden Gottesknecht. Und dann gibt es auch noch etliche andere wertvolle Bibelstellen, zum Beispiel Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst und bei deinem Namen gerufen. Oder Jesaja 49, Vers 16. Ich habe dich in meine beiden Hände eingezeichnet. Oder auch die Berufung Jesajas. Aber so richtig erschlossen hat sich mir dieses prophetische Buch bisher nicht. Und dann hat es mich ermutigt, was ein Ausleger dazu schrieb. Er sagt, mein eigener Glaube wurde gestärkt, als ich mich über mehrere Monate hinweg mit dem Jesaja-Buch beschäftigte. Und genau so durfte ich es erleben und das wünsche ich mir nun auch für Sie. Es wird keine leichte Kost sein, aber ich möchte Ihnen Mut machen, sich auf dieses Buch einzulassen. Und ich denke, Sie werden es merken, es lohnt sich. Eine erste Überschrift. Einige Gedanken zur Person Jesajas und zu seiner Zeit. Man nennt Jesaja den König der Propheten. Und zugleich ist er auch der Evangelist unter den Propheten, weil er wie kein anderer die Leiden und das Sterben des Gottesknechtes seinem Sohn, seinem Volk vor Augen stellt. Von allen alttestamentlichen Propheten gibt Jesaja uns das vollständigste Bild der Geschichte, des Wirkens, der Eigenschaften und der Ehrentitel von Jesus. Man findet in diesem Buch Bezeichnungen für Jesus, wie zum Beispiel Licht der Völker, Friedefürst, der kostbare Eckstein, der Knecht des Herrn, der Auserwählte Gottes, der Mann der Schmerzen, das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und der Immanuel. Über die persönlichen Verhältnisse Jesajas wissen wir fast nichts. Er war der Sohn des Amos, den wir nicht verwechseln dürfen mit dem Propheten Amos, der sich nur mit S schreibt. Jesaja stammte aus Juda und wahrscheinlich ist er in Jerusalem geboren. Seine engen Beziehungen zum Königshaus lassen vermuten, dass er königlicher oder zumindest vornehmer Herkunft war. Der Name Jesaja bedeutet Heil schafft Yahweh. Und von diesem Heil zu zeugen, das war Jesajas Lebensaufgabe, die er über 50 Jahre hinweg während der Regierungszeit von 4 judäischen Königen wahrgenommen hat, unter Usia, unter Jotham, unter Ahas und unter Hiskia. Wobei man annimmt, dass seine längste Dienstzeit während der Zeit des gottlosen Königs Ahas war. Jesaja lebte in einer Zeit völkerübergreifenden Umbruchs, in der Juda von verschiedenen Großmächten bedroht wurde. Im Norden war es das Assyrische Reich mit seiner Hauptstadt Ninive. Im Süden war es Ägypten. Keine dieser beiden Mächte sollte Juda jedoch härter treffen als das Babylonische Reich. Und zwischen diese drei Großmächte eingekeilt, hätte Israel seine Unabhängigkeit dadurch wahren können, wenn es sich von ihnen ferngehalten hätte und allein auf Gott vertraut hätte. Leider hat Israels Politik darin bestanden, sich abwechslungsweise immer wieder mit einer dieser Großmächte zu verbünden und auf sie zu stützen. Jesaja wagt es nun, unabhängig vom Zeitgeist und von den Weltanschauungen seiner Zeit zu bleiben. Die eigentliche Not lag jedoch im Volk selber. Und als Mundbote Gottes, wie Luther die Propheten bezeichnet, muss Jesaja ausrichten, was Gott seinem Volk in diese Zeit hinein zu sagen gedachte. Und es waren, wie wir gleich nachher merken werden, nicht immer angenehme Dinge, aber es waren notwendige Dinge. Und dabei konnte Jesaja seine Worte weder politisch noch auf andere Weise begründen. Er hat nur eins gewusst: So sprach Jahwe. Wir können uns denken, dass auch Jesaja erlebte, worauf Jesus seine Jünger in Lukas 10 vorbereitet hat. Ihr müsst mit Ablehnung rechnen. Ihr müsst sogar damit rechnen, dass sie euch verachten, dass sie euch missverstehen, dass sie eure Worte verwerfen, dass sie sie für falsch erklären und ihnen kein Gehör schenken. Aber wisst, wer euch hört und veracht oder verachtet, der hört oder verachtet in Wirklichkeit mich. Zum Propheten berufen zu sein, war keine leichte Aufgabe. Propheten standen zwischen Gott und dem Volk. Jesaja wirkte vor der Wegführung Israels in die babylonische Gefangenschaft und er gehört zusammen mit Amos, Micha, Hosea zu den sogenannten vorexilischen Propheten. Jetzt habe ich sie vielleicht ein bisschen geplagt, aber mir hat sich schon bei diesen einleitenden Gedanken die Frage gestellt: Stehen wir als Kinder unserer Zeit nicht in einer ganz ähnlichen Situation wie Jesaja und das alttestamentliche Gottesvolk? Worauf schauen wir? Und woran orientieren wir uns? An dem, was andere sagen? Und wo suchen wir Rat und Unterstützung? Bei dem oder jenem? Oder bei Gott und in seinem Wort? Und wagen wir es, unser Vertrauen ganz ausschließlich auf Gott zu setzen, wie es Gott eigentlich hier von seinem Volk erwartet hätte? Wagen wir es? Und glauben es in unserer Zeit, in unseren Tagen, dass er in allem die Fäden in der Hand hat und behält? Ich denke, es ist ohne Zweifel jeden Tag eine neue Gratwanderung, sich dafür zu entschließen. Und es wird auch mit Anfechtungen verbunden sein. Und vielleicht werden wir auch auf Unverständnis stoßen in unserer Umgebung, die es nicht versteht. Und da ist gut, wenn wir mit Philipp Spitta singen: Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot, nicht Erdentand soll mich daraus vertreiben. Und wenn so fällt die ganze Welt, wer sich an ihn und wen er hält, wird wohlbehalten bleiben. Schwester Renate wird uns zwei Strophen dieses Liedes spielen. Und wir können in unserem Herzen den Text mitlesen und in unserem Herzen mitsingen. Nach diesen Vorbemerkungen möchte ich jetzt so richtig einsteigen in dieses erste Kapitel des Buches Jesaja und eine zweite Überschrift drüber setzen, die Schau Jesajas. Ich empfehle es Ihnen übrigens schon gleich jetzt, dieses Kapitel sich zu Hause noch einmal durchzulesen. In Jesaja 1, Vers 1 wird uns von einem Gesicht, von einer Offenbarung berichtet, die Jesaja hatte. Was wir uns darunter vorstellen können, müssen, bleibt letztlich ein Geheimnis. Vielleicht können wir so viel sagen. Gott wollte mit dieser Offenbarung, mit diesem Gesicht etwas ins Blickfeld seines Propheten rücken. Gott will auch uns in dem Maß, wie wir es brauchen, etwas in unser Leben, ja auch eine solche Schau für unser Leben, für unsere Zeit vermitteln. Er tut es durch sein Wort und er tut es durch seinen Geist. Aber Jesaja bekam nicht nur eine Schau, er hörte auch eine Botschaft von Gott. Und in den folgenden Versen erfahren wir nun etwas über den Inhalt dieser Botschaft. Wir werden nämlich hineingenommen in eine Art Gerichtsprozess, der vor einer großen Zeugenschar stattfindet. Gott macht Himmel und Erde zu seinen Zeugen. Angeklagt ist das Südreich Juda und Jerusalem. Kinder, die ich großgezogen und ernährt habe, sagt Gott. Mein Volk, wie viel Liebe spricht aus dieser Anrede. Und welchen Schmerz hören wir aus diesen Worten? Was ist aus meinen Kindern geworden? Was ist aus meinem Volk geworden? Diesen Schmerz, denke ich, können Eltern am allerbesten verstehen, die auch schon um ihre Kinder gelitten haben. Es ist die enttäuschte, verletzte Vaterliebe Gottes, die um seine abtrünnigen, undankbaren Kinder Leid trägt. Was Gott seinem Volk hier vorwirft, darf uns Warnung und Mahnung sein. Was hatten sie getan? Davon lesen wir nun in den Versen 3 bis 5, die ich auszugsweise nach der Hoffnung für alle ihnen lese. Jeder Ochse kennt seinen Besitzer und jeder Esel weiß, wo die Futterkrippe seines Herrn steht. Was aber macht mein Volk Israel? Sie haben vergessen, wem sie gehören und sie wollen es auch gar nicht mehr wissen. Wie viel Schuld habt ihr auf euch geladen? Ihr habt euren Herrn verlassen. Voller Verachtung habt ihr dem heiligen Gott Israels den Rücken gekehrt. Ihr seid an Leib und Seele krank. In den folgenden Versen dieses ersten Kapitels hören wir dann etwas über die Strafe, die Gott über sein Volk verhängt. Deshalb eine dritte Überschrift, Strafe und Hoffnung. Es ist tatsächlich so wie in einem wirklichen, echten Gerichtsprozess, dass Gott über sein Volk eine Strafe verhängt. Die steht dann in den Versen 7 bis 9. Ich möchte aber jetzt nicht mit der Strafe beginnen, sondern mit der Hoffnung. Ein kleiner Überrest wird bleiben, lesen wir dann in Vers 9. Und dieser Überrest, der würde sich eines Tages nicht mehr auf andere Mächte stützen, sondern zu Gott, dem Heiligen Israels, umkehren, ihm wieder vertrauen und sich in Wahrheit auf ihn verlassen. Das ist eine Prophezeiung, die sich in der Zukunft nach schweren Gerichten über Israel erfüllen wird. Eine solche innere Umkehr zu Gott, wie wir sie hier von einem Überrest Israels hören, wünscht sich Gott auch bei uns, dass wir zurückkehren zu dem starken Gott, dass wir es lernen, in allen Lagen ihm zu vertrauen und dass wir uns nicht mehr auf andere und anderes stützen, sondern auf ihn. Und ich glaube, wir lernen es nur wirklich dadurch, dass wir immer wieder in Hilflosigkeit, in Unsicherheit und in Ausweglosigkeit hineinkommen. Jeder Tag bietet uns gerade reichlich Möglichkeit, Gott Vertrauen zu lernen und auch Vertrauen zu praktizieren. Israel würde jedoch erleben müssen, dass sie zuvor in die Hände des Feindes kommen. Gott wird sie in Feindes Hände geben, um diejenigen, die sich unter das Gericht beugen, zum Leben zu führen. Haben Sie das Geheimnis entdeckt, das auch hinter solchen Heimsuchungen liegt? Gott will auch durch Gerichte, auch durch Heimsuchungen zum Leben führen, zum Leben zurückführen in ihm. Das Gericht, das Jesaja ihnen ankündigen muss, lautet: Euer Land wird verwüstet und eure Städte mit Feuer verbrannt und Fremde werden sich über eure Ernte hermachen. Es muss eine ganz tiefe Erschütterung gewesen sein, als sie hören müssen, dass Gott sie und ihre Fürsten, ihre Regierenden und ihre heilige Stadt Jerusalem mit den gottlosen Städten Sodom und Gomorra vergleicht. Jerusalem sollte ja Stadt Gottes sein. Eine Stadt auf dem Berg mit Ausstrahlung in ihre heidnische Umgebung hinein. Ein Ort der Gerechtigkeit und des Rechtes Gottes. So hatte Gott es sich gedacht. In der Stadt Gottes aber wohnte nicht mehr das Recht, sondern Menschen, die Unrecht taten. Auch die Führer des Volkes, ihre Fürsten, waren abtrünnig geworden. An ihnen konnte sich das Volk nicht mehr orientieren. Bestechung und Korruption regierten. Arme, Witwen und Waisen hatten keinen Rechtsbeistand mehr. Wenden wir noch einmal einen Blick in unsere Zeit. Könnte Gott nicht auch heute sagen: Was ist aus euch geworden? Wie viel Schuld habt ihr auf euch geladen? Ihr habt mich und meine Gebote vergessen? Und welche Fragen würde er an seine Gemeinde richten? Vielleicht hat euer Leben Salzcharakter für eure Umgebung. Seid ihr Lichter in dieser Welt? Orientierungslichter für andere? Und vielleicht fragt er uns ganz persönlich: Bist du es an deinem Platz? Da, wo du stehst, ist euer Umgang miteinander von Liebe gekennzeichnet? Habt ihr ein Herz und offene Ohren und Augen für Menschen, die euch brauchen? Es ist ja eines der großen Probleme zur Zeit Jesajas. Es war die Schutzlosigkeit von Armen, Witwen und Waisen. Heute haben die Schutzbedürftigen wieder andere Namen wie zur Zeit Jesajas. Aber ich denke, die Frage bleibt doch die gleiche. Haben wir offene Herzen und offene Augen für sie? Die vierte Überschrift: Mitten im Gericht ein Lichtstrahl der Gnade Gottes. Mitten im Gericht ein Lichtstrahl der Gnade Gottes. Die Scheidung zwischen Gott und seinem Volk ist noch nicht endgültig. Gott fordert sein Volk auf, Kommt, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Purpur, sollen sie wie Wolle werden. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gut des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und euch weiter gegen mich stellt, dann werdet ihr von euren Feinden umgebracht. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Haben Sie den Lichtstrahl der Gnade Gottes in Vers 18 entdeckt? Und das, obwohl es Gott reichlich leid war, wie sich seine Kinder verhielten. Das sehen wir dann in den Versen 11 bis 15, wo Gott ihnen sagen muss, und ich lese auch nur wieder auszugsweise aus der Übersetzung Hoffnung für alle: Ich habe genug von euren Opfern. Ich kann euren Weihrauch nicht mehr riechen. Ihr kommt zum Tempel und denkt, hier ist Gott gegenwärtig. Doch in Wirklichkeit zertrampelt ihr meinen Vorhof. Ich verabscheue eure Feste, weil ihr an euren Sünden festhaltet. Sie sind mir eine Last, sie sind unerträglich für mich. Betet so viel ihr wollt, ich werde nicht zuhören, denn an euren Händen klebt Blut. Ihr Gottesdienst war nur noch fromme Heuchelei und ihre Herzen waren voller Hochmut und Stolz und Weltliebe und Habgier. Aber das überraschende Urteil Gottes lautet nun nicht, sie sind ein hoffnungsloser Fall, obwohl Gott ohne Zweifel so hätte denken können von ihnen. Gott ist ganz anders als wir Menschen. Er bietet seinem Volk Gnade, Begnadigung, Vergebung an, wenn sie Buße tun. Eine plausible Erklärung für ein solches Handeln Gottes gibt es nicht. Denn Besserung war im Grunde nicht von ihnen zu erwarten, auch nicht durch Gericht und Strafe. So schreibt auch Jeremia in seinem prophetischen Buch in Kapitel 5, Vers 3, Du hast sie geschlagen, aber es tat ihnen nicht weh. Du hast sie fast aufgerieben, aber sie wollten keine Zucht annehmen. Sie machten ihr Angesicht härter als Fels. Sie wollten nicht umkehren. Besserung war nicht zu erwarten, auch nicht durch Strafe und Gericht. Ja, was ist die Erklärung? Die Antwort Gottes, oder die Antwort kann nur heißen, Gott will die völlig verfahrene Situation selbst wieder in Ordnung bringen. Das ist eine Linie, die wir durch die ganze Bibel hindurch verfolgen können, bis ins Neue Testament hinein. Von den Pelzröcken, mit denen Gott Adam und Eva nach ihrem Ungehorsam im Paradies begleitet hat, bis hin zur Hingabe seines einzigen geliebten Sohnes als Sühnopfer für unsere Sünden. Gott handelt hier in der Hoffnung, dass Israel, dass Juda zu ihm zurückfinden würde, dass sie umkehren von ihren Wegen. Meine fünfte Überschrift ist eine Frage, die lautet, was aber würde Gott tun, wenn die Buße ausbliebe? Und die Antwort lautet, Gott würde sein Volk läutern. Gott würde sein Volk läutern. In Vers 24 und 25. Deshalb spricht der Herr, der allmächtige und starke Gott Israels, ich lasse meinem Zorn freien Lauf. Jerusalem, ich werde dich packen und in den Schmelztiegel werfen, wie ein Silberschmied die Schlacken ausschmilzt, um reines Silber zu bekommen. So schmelze ich bei dir die Bosheit und Unreinheit aus. Gott würde sein Volk läutern. Läuterung. Ja, das ist so ein alter Begriff, den man heute gar nicht mehr gebraucht und gar nicht mehr kennt. Er steht für einen Reinigungsvorgang, für den man oder mit dem man Edelmetalle unter großer Hitze von Verunreinigungen und Schlacken reinigt. Gott gibt solche Läuterungszeiten. Man könnte auch sagen, solche schweren Wegführungen in das Leben der Seinen hinein, wie hier bei seinem Volk, indem er sie unter die Hand fremder Mächte kommen lässt. Läuterung hat ein Ziel. Läuterung geschieht nie willkürlich. Und wenn Gottes Erziehung noch so schmerzlich ist, so geht es ihm doch nicht um Vernichtung, sondern um Heilung. Im Läuterungsprozess soll alles Unreine vom Reinen, alles Unedle vom Edlen geschieden werden und ausgetilgt werden. Hier bei Juda war es die Lüge, waren es die falschen Götter und Blutschuld, die sie auf sich geladen hatten. Eine sechste Überschrift: Hoffnung für hoffnungslose Leute. Unser Kapitel endet in Vers 26 und 27 mit einer Verheißung. Ich gebe dir wieder unbestechliche Richter und unvoreingenommene Berater. Dann wird man Jerusalem wieder so nennen wie früher. Stadt, in der Recht geübt wird und Stadt, die Gott treu ist. Durch Gericht will Gott Neues werden lassen. Durch Gericht will Gott Neues werden lassen. Aus einer Stadt, deren Bewohner in Vers 4 noch als sündiges Volk und schuldbeladenes Geschlecht bezeichnet wird, als Kinder des Verderbens, aus dieser Stadt soll wieder eine fromme und gerechte Stadt werden. Auch wir haben einen neuen Namen bekommen. Wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann ist auch bei uns aus einstigen Kindern der Finsternis, sind wir Kinder des Lichtes geworden, sind wir Gottes Kinder geworden. Dafür hat Jesus an unserer Stadt das Zorngericht des Vaters auf sich genommen. Auch in unserem Leben ist im Grund das Gleiche. Durch Gericht will Gott Neues werden lassen. Durch Gericht, durch dass Jesus das Zorngericht Gottes auf sich genommen hat, hat er in unserem Leben Neues werden lassen. Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Was für eine Bestimmung und was für ein herrlicher Name. Kinder Gottes, Kinder des Lichts. Wir wollen nicht müde werden, unserem neuen Namen in unserem Leben wirklich auch Ehre zu machen. Gott gibt sein Volk nicht auf. Er gibt auch uns nicht auf. Wo wir vielleicht schon lange gesagt hätten, das ist ein hoffnungsloser Fall. Bei Gott ist Hoffnung für hoffnungslose Leute. Er lässt sein Volk und er lässt auch keinen von uns halbfertig liegen. Paulus schreibt in Philipper 1, Vers 6, ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird. Gott wird sein herrlich Werk an uns und an seinem geliebten Volk Israel vollenden. Und so betet auch der David im Psalm 138, Vers 8, voller Zuversicht: Das Werk deiner Hände wirst du nicht lassen. Aber wir wollen auch den Ernst nicht verschweigen, den wir aus diesen Worten Jesajas an Juda heraushören. Gott erwartet eine ganze Umkehr zu ihm. Gott erwartet eine ganze Umkehr zu ihm. Dann dürfen wir aber wissen, was David im Psalm 103 bezeugt. Gott handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Er ist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und erbarmt sich über die, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Was für eine Ermutigung für uns und für unsere Zeit. Ich möchte Ihnen gern noch zum Schluss von einem Mann erzählen, der dieses Jahr zu unserem Pfingstjugendtreffen eigentlich gekommen wäre. Ich hatte mich schon sehr auf ihn gefreut, dass ich ihn auch persönlich kennenlernen könnte. Ich habe nämlich mit großem Gewinn vor vielen Jahren schon seine Lebensgeschichte, die 2003 auch in Deutsch herauskam, gelesen. Sie trägt den vielsagenden Untertitel »Vom Bombenleger zum Missionar«. Also wenn Sie nachher die Lebensgeschichte hören, dann könnten Sie denken, der hätte jetzt gut in unsere maskierte Gesellschaft auch gepasst. Aber Sie werden es gleich nachher merken. Leider ist das Buch, der aus dem Schatten trat, heißt es, inzwischen vergriffen. Ich spreche von Stephen Lungu, der in seiner Kindheit und Jugendzeit menschlich betrachtet auch ein hoffnungsloser Fall war. Er wurde 1942 in Rhodesien, dem heutigen Simbabwe, in äußerst erbärmliche, notvolle Verhältnisse hineingeboren. Seine Mutter war 13, als sie von ihrer Familie mit einem 50-jährigen Mann verheiratet wurde, der schon zwei gescheiterte Ehen hinter sich hatte. Als die Mutter 14 ist, kommt Stephen zur Welt. Zwei Jahre später sein Bruder John und einige Jahre drauf noch eine Schwester, Malesi. Die Mutter versucht durch Alkohol ihr Elend zu vergessen. Stephen ist von klein auf kränklich und erlebt auch von klein auf die Ablehnung seines Vaters. Er bezweifelt, dass Stephen sein Sohn ist. Als Stephen 7 Jahre alt ist, werden seine Geschwister und er eines Tages von der Mutter in einer belebten Einkaufsstraße der Stadt ausgesetzt. Sie sollen warten. Sie warten auch bis zum Abend. Die Mutter kommt nicht. Die Kinder kommen dann daraufhin ins Waisenhaus, dann aber zu den Schwestern ihrer Mutter, die aber ihre ganze Abneigung gegen ihre Mutter nun an den Kindern auslässt. Stephen bekommt ganz oft Prügel, muss auf dem Fußboden schlafen, oftmals auch im Hühnerstall und hat sich von Abfällen zu ernähren, die ihm zugeworfen werden. Da er eigentlich immer Hunger hat, fängt er ganz bald drauf an, auch schon zu betteln und im Stadtviertel der Waisen in deren Mülltonnen nach Essensresten zu suchen. In den folgenden Jahren übernachtet er immer wieder auch unter einer Brücke. Auch ein missglückter Selbstmordversuch fällt in diese Zeit hinein. Nach einer Zeit im Krankenhaus daraufhin, wo er eigentlich das erste Mal in seinem Leben Fürsorge erfährt, fällt ihm es noch schwerer, wieder sein altes Leben aufzunehmen. Er schließt sich dann mit drei anderen jungen Leuten zu einer Bande zusammen, die sich die Schwarzen Schatten nennen. Diese Bande wird fortan seine Identität und zu einer Ersatzfamilie für ihn. Sie überfallen Leute, werden immer rücksichtsloser und brutaler. Ihr einziges Ziel war es, zu überleben. Ende der 50er Jahre entsteht in Rhodesien eine Freiheitsbewegung, finanziert von kommunistischen Interessen außerhalb des Landes, die das Ziel hat, das Land aus der Hand der Weißen zu befreien. Und dieser Gedanke findet Zuspruch bei vielen Millionen von Rhodesiern. Vor allem zieht er arme, heimatlose Jungs wie Stephen an. Er lernt den Umgang mit Handfeuerwaffen und Benzinbomben, Sabotage verüben und Unruhe stiften. an einem Sonnabend, Stephen ist inzwischen fast 20 Jahre alt, kommen er und einige andere der Gruppe zufällig an einem Zelt der südafrikanischen Dorothea-Mission vorbei. Kurzerhand beschließen sie, ins Zelt zu gehen und dort 5 Minuten später ihre Benzinbomben hochgehen zu lassen. In diesen 5 Minuten erreicht Gottes Wort dieses in unseren Augen hoffnungslose Leben. Stephen erkennt seine ganze Verlorenheit und die Schuld, die er bereits in sein junges Leben geladen hat. Er übergibt Jesus an diesem Abend sein Leben und erlebt eine solche Freude, dass er bereits in den folgenden Tagen ein so brennender Zeuge für Jesus wird, dass er auf Schritt und Tritt jedem Menschen, ob es auf der Straße oder im Bus ist, erzählt, was Jesus für ihn getan hat. Ich kann Ihnen leider nicht die ganze Lebensgeschichte, die sehr interessant und bewegend ist, erzählen, aber vielleicht noch so viel. Aus diesem jungen Mann, der nur 4 Monate Schulbildung hatte, nicht lesen und kaum seinen Namen schreiben konnte, der viele Jahre unter Brücken schlief und sich von Essensresten ernährte, der nichts von Hygiene wusste und keine Tischsitten kannte, wurde durch die treue Begleitung von Christen ein Mann, den Gott in der ganzen Welt gebrauchen konnte und noch kann, um die frohe Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Mir ist dieser Mann wirklich auch zu einem Zeugnis geworden, zu einem Bild geworden, weil Gott ist Hoffnung für hoffnungslose Leute. Und so wollen wir Gottes Handeln auch in unserem heutigen Bibeltext verstehen. Und wenn seine Gerichtswege noch so schmerzlich und noch so oftmals unverständlich für uns sind, Gott geht es nicht um Vernichtung, Gott geht es um Heilung und Umkehr und Rückkehr zu ihm. Ich hoffe, Sie konnten den roten Faden der Liebe Gottes, der sich durch dieses Kapitel zieht, entdecken. Gott ringt um seine Menschen. Er ringt um seine Menschen, die meinen, ihn nicht zu brauchen oder nicht mehr zu brauchen, die schuldig wurden an ihm und ihrem Nächsten. Er tut's bis zum heutigen Tag. Was für eine Gnade. Was für eine Gnade. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, Herr, dafür danken wir dir, für deine große Liebe, die sich auch durch einen solchen Bibelabschnitt hindurchzieht, in der so viel von Gericht und Strafe die Rede ist. Aber danke, Herr, dass du dein Volk, dass du unser Volk, dass du keinen von uns aufgibst, dass du mit unendlicher Geduld an uns arbeitest, und dass du keinen von uns halbfertig liegen lässt, sondern das gute Werk, das du begonnen hast, auch zum Ziel führen willst. Wir danken dir, Herr, dass du heute noch derselbe bist, der suchend und rettend durch unsere Straßen, durch unsere Städte geht und nach Menschen Ausschau hält, die dich brauchen und die nach dir suchen. Danke, Herr, dass es nie vergeblich sein wird. Danke auch, Herr, dass wir jetzt wieder beieinander sein durften. Wir befehlen uns dir an, auch für die neue, vor uns liegende Woche. Geh du mit jedem Einzelnen von uns an seinen Platz und in sein Tagewerk. Hab Dank dafür. Amen. Ja, ich möchte Sie und darf Sie noch einladen, auch wieder zur Bibelstunde am nächsten Sonntag, die Schwester Gisela Beck uns halten wird. Ab Montag können Sie sich dazu auch wieder anmelden an unserem Empfang unter der Telefonnummer 07034 6480. Aber ich denke, die meisten wissen Sie. Auch der Mittwochkreis beginnt in der kommenden Woche wieder. Und zwar findet er nicht im Sonnenberg-Mutterhaus statt, sondern jetzt hier oben, hier in diesem Raum, zur gewohnten Zeit. Und wir möchten Sie jetzt einfach bitten, dass Sie vor dem Verlassen unseres Saales auch wieder Ihren Mundschutz anlegen und den Saal dann nach dem Segen wie folgt verlassen. Also wir würden nachher die Seitentüren, die Fenster aufmachen, dass Sie durchs Fenster entfliehen können oder rausgehen können. Und dann wäre es vielleicht geschickt, wenn die, wo an der Fensterseite sitzen, als die Erste gleich zügig rausgehen und auch die uns schon in Fleisch und Blut übergegangenen Abstandsregeln beachten. Ja, CDs gibt es draußen, kann man draußen bestellen und ausfüllen und in den Briefkasten vorne im Mutterhaus. Wir haben jetzt keinen Kuli dazugelegt, weil man ja auch nicht verschieden benutzen darf, sondern sie füllen es aus und schmeißen es vorne in unseren Briefkasten am Haupteingang. Die Bibellesezettel, die können Sie auch mitnehmen, so viel Sie brauchen, und schmeißen das entsprechende Geld einfach auch mit in die Opferbüchsen. Ja, und jetzt wollen wir uns einfach auch noch unter den Segen Gottes für die neue Woche stellen. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen eine behütete neue Woche und bis zum Wiedersehen.